Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Und heute geht es um ein Thema, das ist eigentlich besser gesagt ein Themenkomplex. Und ich habe so das Gefühl, wir werden das in einer Episode nicht schaffen. Deswegen wird das wahrscheinlich, werden es zwei Folgen werden, die zusammengehören. Und der Themenkomplex ist ja auch ein Ausflug in die Geopolitik oder in so große Ereignisse, die in unserer Zeit sich gerade bewegen. Um was es geht, ist Saudi-Arabien. Um was es dann wahrscheinlich nächstes Mal gehen wird, ist auch Wahhabismus. Was ist das eigentlich? Wir hören das so oft, die Wahhabiten und so weiter. Also da mal ein bisschen genauer anschauen, die Welt innerhalb des Islam und die Vielfältigkeit, die dort auch ist. Und dann das Ganze eben noch einfügen in so ein geopolitisches Bild. Gibt da diesen Begriff des großen Schachspiels. Und dort werden wir das dann sozusagen versuchen einzuordnen. Ich halte das für sehr, sehr wichtigen, für sehr, sehr wichtige Informationen. Und wir starten einfach mal mit Saudi-Arabien. Ja, weil das ist echt ein interessantes Land, wo man das eine oder andere vielleicht mal wissen sollte, so als Grundwissen, um irgendwie zu verstehen, was da, oder ganz verstehen werden wir es vielleicht eh nicht, aber um ein bisschen mehr einzuordnen, was hier gerade passiert auf der Welt. Ja. Denn gerade Saudi-Arabien hat ja in der letzten Zeit viele große Schlagzeilen gemacht. Letzten Herbst war der Fall Khashoggi. Und mit dem möchte ich mal einsteigen. Weil das ist, wo dann viele Leute das erste Mal so richtig wahrnehmen. Hey, was ist da eigentlich los? Aber das war natürlich eine beispiellose Geschichte, der Fall Khashoggi. Wir können es ja noch mal aufrollen. Es ging um einen Mann, der heißt Jamal Khashoggi. Der selber Publizist ist, Journalist und saudischer Staatsbürger auch, der aber kritisch gegenüber dem saudischen Königshaus ist. Kritisch, wenn auch nicht illoyal. Also es ist jetzt keiner, der wirklich hier so extrem irgendwie zur Revolution aufruft, aber es ist jemand, der halt, sagen wir mal, gute Verbindungen auch hat oder mehr so ein liberales, eine liberale Politik gefordert hat. Was auch immer da dahinter stehen mag. Mir geht es auch gar nicht darum, das jetzt irgendwie zu sagen, hier, das sind die Guten und die Schlechten, das werdet ihr auch gleich sehen. Aber ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, der Khashoggi ist jetzt kein extremer Feind des Königshauses gewesen, sondern im Gegenteil, der kommt aus einer Familie, die lange sehr großen Einfluss auch hat in Saudi-Arabien. Das ist jetzt, und das ist, worüber hier wir reden, über Familien auch, über gewisse Dynastien, wenn man so will. Denn, ja, wie war das dann beim Khashoggi, nur damit wir das hier auch dokumentiert haben? Das war der Fall, der ist eben in die, der hat Papiere gebraucht, der wollte heiraten, eine türkische Frau. Und braucht dazu halt Papiere und hat da einen Termin gehabt im saudischen Konsulat in Istanbul, in der Türkei. Und ja, ihr wisst, er ist dort hingegangen, ne, und wollte seine Papiere abholen, ist dann nicht mehr rausgekommen. So wurde tatsächlich dann in dem Konsulat dann zerlegt, also zuerst getötet und dann zerlegt in Einzelteile. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Unglaublich, die aber trotzdem wahr ist. Aber für unsere Ohren ist es einfach unfassbar. Direkt beispiellos, möchte man sagen. Obwohl natürlich in dieser Welt, das muss man auch klar sagen, es nichts Neues ist. Auch dass politische Gegner mit Gewalt aus dem Spiel genommen werden. Dass auch da Staaten aktiv sind, das ist nichts Neues. Und das sind nicht nur irgendwelche Schurkenstaaten, wo irgendwelche Diktatoren herrschen, sondern das passiert in westlichen Demokratien auch. Ich glaube, wir alle wissen, dass die USA, die haben auch ihre Hitmen, ihre Hit-Teams. Ja, und tatsächlich ist es auch auf deutschem Boden passiert. Da gab es doch den Fall mit dem, jetzt fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, aber ihr kennt die Geschichte. Es gab mehrere Fälle, wo Leute aus Afghanistan entführt wurden, um sie dann in irgendein CIA-Geheimlager zu bringen. Das lief zum Teil auch über Deutschland, also ein Flugzeug in Deutschland zwischengelandet und so weiter. Ey, das politische Attentat ist nichts Neues, das wissen wir alle so, das gibt schon ganz lange. Was einfach so krass ist, ist die Art, wie das passiert ist. Das ist wirklich verstörend. Also in einer Botschaft, in einem Konsulat, in so einem offiziellen Raum und dann auch auf so eine direkt irrationale Art und Weise. Also es reicht nicht einfach nur, dass der umgelegt wird. Nein, der muss dann da irgendwie auseinandergenommen werden mit der Knochensäge. Da kam ein Spezialistenteam aus Saudi-Arabien eingeflogen. Und seitdem nennt man ja den Mohammed bin Salman. Das ist der nach wie vor ist es der Kronprinz offiziell. Ist nicht der König, ist der Kronprinz. Aber er ist der neue starke Mann in Saudi-Arabien. Man nennt ihn einfach nur MBS. Das klingt auch ein bisschen flotter so. Aber Mohammed bin Salman, der hat da eben so dieses Team dorthin geschickt. Und seitdem nennt man ihn auch MBS, Mr. Bonesaw. MBS, Mr. Bonesaw, so wird er da so in der Welt jetzt gehypt. Ja, und ich meine, das ist schon in seiner Art und Weise beispiellos. Wie gesagt, dass man Gegner so rausnimmt, ist nichts Neues. Aber wie? Das hat schon international heftige Reaktionen hervorgerufen. Ja. Bei dem Khashoggi ist aber eine interessante Geschichte, was viele in den Mainstream-Medien gar nicht so behandelt haben. Ja. Warum eigentlich? Weil das sollten sie eigentlich genau wissen. Khashoggi ist eine sehr interessante Familie. Der Onkel von Jamal Khashoggi war ein gewisser Adnan Khashoggi. Und die Älteren unter euch, und mittlerweile muss ich mich auch schon dazu zählen, wir können uns daran erinnern, Adnan Khashoggi, der war in den 80ern eine sehr, sehr prominente Figur. Weswegen ist auch die Mainstream-Presse eigentlich genau wissen müsste, diese Story, weil die haben in den 80ern war der Adnan Khashoggi, der war so ein Darling der Yellow Press, des Boulevards. Warum? Weil das war so ein ganz, ganz reicher Mann. Ich habe ja mal ein Bild von ihm mitgebracht. Das ist Adnan Khashoggi aus den 80er Jahren. Und der Onkel eben von diesem Jamal, der jetzt letzten Herbst in Istanbul umgebracht wurde. Und dieser Adnan Khashoggi, der war in den 80ern so eine prominente Figur, weil der so einen dekadenten Lebensstil gepriesen hat. Und der hat gerade auf seinem Anwesen in Spanien, hat er dort so Jet-Set-Partys geschmissen, wo dann weltweit die Superreichen und Superschönen, so wie diese hier, ich weiß nicht, ob die jetzt so wirklich so superschön sind, oder, aber wahrscheinlich superreich, muss man ja meins unterscheiden, ist auch, spielt ja keine Rolle, ist ja Geschmackssache so. Aber dort haben die eben diese Mega-Partys gefeiert und das hat der Boulevard dann immer so halt da auch seine Projektion reingesetzt. Da kommt dieser Superreich, was das wohl für Fiestas sind. Und ja, ich meine, heute wissen wir so ein bisschen mehr als in den 80er Jahren und ich denke, da gibt es gewisse Dinge, die will man gar nicht wissen, wie solche Partys da auch gelaufen sind, mit was sich da manche von diesen Leuten da ihren Kick holen. Aber der war ihm damals richtig bekannt. Und der ist so reich geworden, also so bekannt er war, so berüchtigt war er auch, denn der ist so reich geworden durch alle möglichen illegalen Geschäfte. In erster Linie wurde ihm immer vorgeworfen, Waffenschmuggel zu betreiben. Er war einer der wichtigsten Waffenhändler, die es damals gab. Oder zumindest einer von denen, die halt so prominent im Bilde waren, weil andere handeln auch mit Waffen, aber dann bekommt man das halt nicht so mit. Aber so Waffenhandel, das ist ja eh so ein Geschäft, wo es halt auch viel geht um Kontakte. Ja. Ich meine, wir wissen, dass in den Waffenhandel, letzten Endes sind es natürlich die Rüstungsindustrie, die den Waffenhandel betreibt. Das sind ja deren Geschäfte. Und die müssen dann eigentlich auch auf der Anklagebank sitzen. Aber es braucht halt dort denn bei solchen Deals auch immer Mittelsmänner, Leute, die Kontakte aufbauen. Gerade wenn es in Ländern geht wie in Mittleren Osten und so weiter, wo dann auch Krisengebiete sind, da läuft es nicht so ganz offiziell. Es ist auch zum Teil in westlichen Ländern verboten. Aktuell darf zum Beispiel eigentlich Deutschland gar keine Waffen exportieren nach Saudi-Arabien. Passiert aber trotzdem, nur halt nicht offiziell. Es muss dann irgendwie durch andere Kanäle gehen. Und das ist dann, wo eben so Leute wie dieser Khashoggi ins Spiel kommen. Und das ist halt eben seine Expertise, was er halt drauf hat. Und so ist er halt steinreich geworden. Wahrscheinlich nicht nur Waffenhandel. Wir reden da von anderen kriminellen Geschäften. Genauso Drogenhandel, Menschenhandel. Und ja, das ist also dieser Adnan Khashoggi. Interessanterweise ist er nicht nur der Onkel gewesen von Jamal Khashoggi, sondern derselbe Typ, der hier, ist auch der Onkel gewesen von Dodi Fayyad. Das ist der Partner gewesen von Prinzessin Diana. Das ist der Dodi, der Prinzessin Diana mit ihr zusammen auch gestorben ist in Paris bei dem Autounfall. Oder war es eben vielleicht auch mehr als ein Unfall. Wird auch schon lange drüber geredet. Und wäre ein Thema für sich richtig spannend, weil es eben auch nicht nur ein Yellow Press oder so Boulevardthema ist, sondern eben auch zu den Themen führt, über die wir heute auch sprechen. So. Also sehr interessant. was da vor allem zum Ausdruck kommt, ist halt, dass diese Khashoggi-Familie nicht irgendeine Familie ist. Das ist nicht irgendjemand, sondern das ist eine von den Familien, die in Saudi-Arabien schon länger sehr mächtig sind, sehr einflussreich sind, so Kontakte haben und halt ganz, ganz groß im Geschäft sind. Ähnlich wie, was weiß ich, die Firma, die Familie Bin Laden zum Beispiel, die auch nicht nur mit dem Osama zu tun hat, sondern das ist auch dort eine einflussreiche Geschäftsfamilie, die milliardenschwer sind. Das ist keine Übertreibung, das zu sagen. Ja. Und das ist eben diese Khashoggi auch. Das ist also nicht irgendeine Familie. Interessant ist auch noch hier, das war auch damals legendär in den 80ern, das Boot von Khashoggi. Und ich glaube sogar, es gibt sogar einen Song, war das nicht von Queen? Ich glaube, es gibt so Khashoggi's Boat aus den 80ern. Weil das eben so, ja, das war so plakativ. Wenn man sich das vorgestellt hat, wo irgendwie die superreichen, aber eben auch dubiosen Leute, also so Menschenhandel und so, wo die ihre Partys feiern. Also das ist so, Khashoggi's Boat war sozusagen das Synonym für die Superjacht. Ja, sehen wir auch noch hier ein Bild. Genau, das Boot hieß eigentlich Nabila, benannt nach einer von seinen Töchtern, was weiß ich gar nicht genau. Was auch noch interessant ist, wo wir schon bei diesem Boot sind. Genau dieses Boot, also die Superjacht schlechthin der 80er Jahre, ich weiß jetzt nicht, vielleicht gab es auch noch bessere, aber egal, aber so der Prototyp des Superluxus-dekadenten Yachtings. Dieses Boot hat der Khashoggi dann verkauft. Schon Ende 80er, Anfang 90er, um den Dreh rum. Und an wen hat er das verkauft? An Donald Trump. Yes, an den Donald Trump, der jetzt US-Präsident ist. Donald Trump, auch damals, genauso die Älteren von euch werden sich genauso erinnern, auch er in den 80ern schon eine bekannte Figur, die ganz viel so in Yellow Press war. Auch da eben, er galt auch als so ein Prototyp. In dem Fall der New Yorker Immobilienhai. Das war Trump. Das war so auf den hat man auch ganz viel reinprojiziert. Und der war eben auch ständig auch so eine öffentliche Figur. Nicht einfach ein Geschäftsmann, der sein Business macht, sondern immer in der Öffentlichkeit auch. Eben genau auf solchen Partys. Trump hat auch solche Partys geschmissen und er war auch Gast auf diesen Partys. Das heißt, die Familie Khashoggi und Trump, die haben schon in den 80ern haben die schon Geschäfte gemacht. Finde ich einfach interessant, einfach wie klein noch da diese Welt ist und immer wieder so dieselben Leute da auftauchen. Ja. Finde ich einfach nur mal diese Informationen im Hinterkopf haben, finde ich ganz interessant bei diesem Fall von Jamal Khashoggi. Und wenn man sich das jetzt diese ganze Khashoggi-Geschichte anschaut, der Fall Khashoggi, dann was halt da, was einen so wirklich, was man sich fragt oder was einen auch so verstört, ist auch diese Irrationalität dahinter. Denn wie gesagt, hey, da braucht man sich nichts vormachen. Leute, die mit offenen Augen die Weltpolitik anschauen und die Geschichte anschauen, das ist nichts anderes, dann ist es eben ein ständiges Mittel der Politik auch gewesen, Leute rauszunehmen. Aber was verstört, ist diese Irrationalität, die da zum Vorschein kommt. Dieses fast schon, ja, wie soll ich das sagen, ist das fast schon sadistisch. Also muss man den wirklich so auseinandernehmen. Und was haben die sich eigentlich dabei gedacht? Wie glauben die damit durchzukommen? Was war denn da der Plan überhaupt? Ich meine, der Mann geht in die Botschaft raus und wartet noch seine Frau und er kommt nicht mehr raus. Ist doch klar, dass dann irgendwann da Fragen gestellt werden. Und natürlich ist so ein Konsulat, das ist natürlich auch ein Ort, der jetzt nicht besonders, besonders versteckt liegt. Also ich meine, natürlich sind dort die Augen drauf. In dem Fall ist es in der Türkei, in Istanbul, hat natürlich die türkische Regierung da einen Blick drauf. Das ist klar. Ich meine, das ist bei all diesen Konsulaten und Botschaften so. Das sind die Brennpunkte auch von Spionage, von Abhören, von Überwachen und so weiter. Und das ist völlig klar, dass was da in so einem Konsulat drin passiert, dass du das nicht wirklich geheim machen kannst. Ja. Deswegen, das ist auch, was einem da so bei dieser ganzen Khashoggi-Geschichte da so verstört, glaube ich, auch hier in der westlichen Welt ist auch diese Irrationalität. Was denkt sich eigentlich dieser Mohammed bin Salman? Wenn er es denn war, denn offiziell sagt man natürlich, naja, der konnte da nichts dafür. Es war halt ein, zwei Ebene tiefer, irgendwelche Gefolgsleute, die da ein wenig überaktiv waren. Aber ganz ehrlich, ich glaube in Saudi-Arabien, also große Dinge, da läuft nichts ohne die Spitze, ohne MBS. Also das ist auch jetzt nicht nur mein Verdacht, den Verdacht haben natürlich die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, dass der das schon wusste. Man kann es auch nicht beweisen, zumindest aktuell noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass es ohne sein Wissen geht. Ansonsten würden dann die Leute, die es gemacht haben, dann seinerseits wiederum ihre Köpfe rollen müssen, weil sie sozusagen den Mohammed bin Salman vor der Weltöffentlichkeit, der so diskreditieren. Ja. Also man fragt sich echt, was war denn da der Plan eigentlich? Das ist doch irre, sowas zu machen. Ja. Und dann, wenn man da so aber schaut in der Geschichte der Familie Saud, dann ist das kein Einzelfall. Denn diese Familie Saud ist wirklich eine besondere Familie. Ich denke, das ist sicher zu sagen. Ja. Das geht schon los. Muss ich das mal überlegen, dass das Land heißt Saudi-Arabien. Saud ist ein Familienname. Ich glaube nicht, dass es noch ein Land gibt auf der Welt, wo das so ist, oder? Also wir haben noch ein paar absolute Monarchien, auch in Asien und so weiter. Aber ich glaube, es gibt kein anderes Land, was direkt nach einer Familie benannt wurde. Es gab schon vorher welche. Ich erinnere mich auch, früher gab es noch Rhodesien. Ja, das ist heute Simbabwe, Rhodesien, das ist benannt nach einem gewissen Cecil Rhodes. Auch sehr interessante Geschichte. Und werden wir auch relativ bald auch, werde ich mal ein bisschen mehr über Cecil Rhodes sprechen. Aber hey, das nur so am Rande. Aber das ist schon das Erste, was einem auffällt. Ich meine, war ein ganzes Land heißt nach einer Familie. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was mit unserem europäischen Weltbild irgendwie zusammenpasst. Aber hey, ich meine, erstmal geht es auch nur darum, das nur mal so wahrzunehmen. Es ist ja deren Land und dann ist es halt dort ein bisschen anders. Warum nicht? Aber es fällt schon auf. Ne? Es ist ein Familienname, es ist der Landesname. Ja. Diese Familie Saud, das ist, man kann, Familie ist vielleicht auch der falsche Begriff. Lass uns lieber von einer Sippe sprechen. Und das ist nicht irgendwie negativ gemeint, aber es ist einfach nur, um zu beschreiben, dass wir da vor einem relativ großen Personenkreis reden. Wenn man vom saudischen Königshaus spricht, dann reden wir dort von 2.000, 3.000 Menschen. Und das liegt daran, dass schon der Gründer von Saudi-Arabien, der König, der hatte, glaube ich, auch schon, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was man, glaube ich, 80, 90 Kinder oder sowas hatte. Der, also so, ist das eine relativ große Familie, ja, eine große Sippe. So. Und tatsächlich lebt diese Familie nach ihrem eigenen Recht. Die leben über dem Recht. Die sind tatsächlich oder fühlen sich an kein Recht irgendwie gebunden. Es gibt so viele Berichte von Mitgliedern des Königshauses, die eben so wie dieser Adnan Khashoggi auf diesen Jet-Set-Partys weltweit unterwegs sind. Ob das an, früher war Côte d'Azur natürlich gern gesehen, heute sind es halt irgendwelche anderen Gegenden, aber es gibt zahlreiche Berichte und auch untermalt mit Fotos, wo du eben Mitglieder des saudischen Königshauses in unsittlicher Kleidung, jetzt nach saudischen Maßstäben, in unsittlicher Kleidung auftreten siehst. Es gibt Berichte, dass da Alkohol fließt, Drogen. Es geht bis hin zu, dass da Schweinefleisch gegessen wird. Alles Dinge, die in Saudi-Arabien streng verboten sind. Und die für einen saudischen Staatsbürger in Saudi-Arabien, da drohen die härteste Strafen. Selbst bei solchen Dingen, wenn du dort ein Schinkenbrötchen isst, ist halt dort verpönt. Ja. Und diese Familie Saud ist aber über dem Gesetz. Das ist wirklich eine absolute Monarchie, denen gehört das Land. Die sind nicht an diese Gesetze gebunden. Und es gibt, wie gesagt, diese Berichte. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Ereignissen, von Zwischenfällen, sowohl von dem aktuellen starken Mann, dem Mohammed bin Salman, MBS, als auch in der Zeit vorher von diversen Mitgliedern dieses Hauses. Und in all diesen Zwischenfällen sind die immer davongekommen. Und das ist, warum das wahrscheinlich dazu führt, dass dieser Mohammed bin Salman jetzt auch so mehr oder weniger mit den Schultern zuckt und zur Welt sagt, was regt ihr euch denn so auf? Was regt ihr euch denn so auf? Was habe ich denn gemacht? Hey, der Khashoggi, der ist mir blöd gekommen. Und dann musste der halt so Daumen runter, wie bei so einem Imperator früher, und dann musste er weg. In dem Selbstverständnis von dem MBS ist das kein großes Ding. Lass uns nur mal bei Mohammed bin Salman, der jetzt der starke Mann ist, nur mal da gucken, was da in den letzten Jahren alles gelaufen ist. Dinge, die da schon vorher eigentlich ein großes Echo in der Weltöffentlichkeit hätten hervorrufen sollen. Ne? Am krassesten finde ich persönlich die Geschichte um den libanesischen Ministerpräsidenten, oder ist es der Präsident, weiß nicht, Regierungschef, um den Hariri. Hariri heißt der. Der ist Regierungschef vom Libanon gewesen, oder ist es immer noch? Und das war eine Geschichte, das war, glaube ich, letztes Jahr, na, jetzt sind wir schon 2019, also vorletztes Jahr, 2017 müsste das passiert sein. Und dort ist der Hariri, der libanesische Regierungschef, wurde nach Saudi-Arabien bestellt. Das ist eh schon so ein Ding. Weißt du, wenn der Mohammed bin Salman, der Scheich, sagt, du musst jetzt kommen, dann musst du kommen. Du darfst ihn nicht warten lassen. Dann wurde er hinbestellt und wurde dann dort festgehalten im Land, in Saudi-Arabien. Die Leute im Libanon, auch seine eigene Familie, die wussten nicht, was ist los. Der Mann kommt einfach nicht zurück. Der ist nach Saudi-Arabien gereist und kommt nicht mehr zurück. Jetzt ist es noch vor der Khashoggi-Geschichte gewesen, aber damals haben ja auch schon die Leute Sorgen gemacht. Oh, ey, weißt du nicht, was passiert mit dem? Was passiert mit dem Hariri? Und es ging dann so weit, dass im Libanon gab es Demonstrationen auf den Straßen. Die Libanesen, weißt du, die fordern ihren Regierungschef wieder zurück. Während der in Saudi-Arabien sozusagen in Hausarrest, in Gefangenschaft ist. Das muss man sich mal überlegen. Das ist der Regierungschef von einem souveränen Land. Libanon ist nicht Saudi-Arabien. Weißt du, die haben noch nicht mal eine Grenze zueinander, wenn ich das jetzt hier richtig im Kopf habe. Ja, die haben noch nicht mal eine Grenze miteinander. Aber Saudi-Arabien hat dort so einen Herrschaftsanspruch, dass die den libanesischen Regierungspräsidenten, der wird halt auch behandelt wie ein Untertan. Wird da zum Rapport gezogen und dann drückt ihm was rein. Was war da die Geschichte? Die Saudis haben so als großen Gegenspieler für sich rausgefunden den Iran. Es geht grundsätzlich zwischen Iran und Saudi-Arabien. Da geht es um die Vorherrschaft im Islam. Vereinfacht gesagt ist der Iran schiitisch. Das ist also die erste Grundteilung innerhalb des Islams. Es gibt Sunniten und Schiiten. Sunniten ist der größere Teil, Schiiten ist der kleinere Teil, aber auch keine verschwindende Minderheit. Es sind große Länder, eben allen voran Iran, was ein schiitisches Land ist. Ja. Und dann gibt es mehrere Länder, wo es dann beides gibt. Und das sind auch genau da, wo die... Wo aktuell auch in der islamischen Welt eben so Frontlinien entstehen. In Syrien gibt es beides, im Saudi-Arabien selbst gibt es Schiiten, Jemen, der Jemen-Krieg hat damit auch zu tun. Also aus Sicht der Saudis sind die Schiiten und der Iran sind der große Rivale, wenn es geht um die Dominanz in der islamischen Welt. Und was hat jetzt der Libanon damit zu tun? Ja, der Libanon ist so ein kleines Land. Aber in diesem kleinen Land gibt es eben beides. Es gibt dort Sunniten, es gibt Schiiten und dazu gibt es auch noch, es gibt Christen. Diese drei, im Grunde genommen drei Bevölkerungsgruppen, die haben auch lange Bürgerkrieg miteinander geführt und wirklich auf blutigste Art und Weise, 70er, 80er Jahre. Aber die sind dann irgendwann, haben die dann gemerkt, die haben so eine Sattheit gehabt vom Krieg. Und die haben sich dann zusammengetan und haben gemeint, okay, wir müssen jetzt gemeinsam Politik machen. In unserem kleinen Land Libanon müssen wir gucken, dass wir haben halt nur mal diese drei Bevölkerungsgruppen, es wird keine über die andere dominieren, das geht militärisch nicht und auch deswegen eine vernünftige Lösung, lass uns da zusammenarbeiten. Und genau in dieser neueren Tradition eben steht auch dieser Hariri. Er selber ist meines Wissens Sunnit, aber der macht eben auch, der setzt sich auch an einen Tisch mit den Schiiten im Land, die auch unterstützt werden wiederum vom Iran. Das sind die sogenannten Hisbollah-Milizen. Das sind halt schiitische Milizen, die dann auch im Bürgerkrieg mitgemacht haben in Syrien. Und die sind aber eben im Libanon auch präsent. Und die sind stark präsent. Die sind auch nicht nur Milizen im Sinne von Militär, sondern das ist auch eine politische Bewegung, das ist auch eine gesellschaftliche Bewegung. Das ist halt eine Bewegung, die schiitische Community im Libanon sozusagen stärkt. Also da geht es auch um zivile Dinge, keineswegs nur um Krieg. Und der Hariri, der sitzt halt mit diesen Leuten auch zusammen. Und versucht halt rein pragmatisch halt in Libanon eine friedliche Politik zu machen. Da musst du dich mit den Schiiten zusammensetzen, auch mit den Christen. Die müssen zu dritt, müssen die irgendwie gemeinsam arbeiten. Und das ist so der Konsens, den wir dort haben. Eigentlich eine super Sache. Das ist genau der Weg, der gegangen werden muss. Und das hat aber dem Mohammed bin Salman nicht gefallen. Weil der wiederum hat sozusagen von dem Hariri verlangt, dass er im Libanon die Hisbollah bekämpft. Im besten Fall sogar rausbekommt. Ja. Aber das konnte natürlich der Hariri nicht machen, weil dann hast du in Libanon wieder Bürgerkrieg. Und der letzte Bürgerkrieg hat das Land so schwer getroffen, ohne dass auch nur irgendwie eine Seite, es sind ja drei Seiten, dass da irgendwer militärisch dominiert hat. Also wollte der das nicht. Ja, und das hat dann dafür gesorgt, da haben die eben in Saudi-Arabien so unter Druck gesetzt. Ja. Es ist tatsächlich, ist die Rede davon, man kann es nicht beweisen, weil es gibt ja keinen freien Journalisten dort in Saudi-Arabien, der das da sehen kann. Aber der Hariri, der wurde sogar auch misshandelt. Also es wurde extremer physischer und auch körperlicher Druck auf den aufgebaut. Und dann kam er dann abends, in einem von diesen Tagen von seinem Aufenthalt dort, ist er dann im saudischen Fernsehen live aufgetreten und hat dann dort in einer kuriosen Pressekonferenz, nee, nicht, das ist einfach seine Rede, die er da gehalten hat im saudischen Fernsehen, und hat er so seinen Rücktritt als Ministerpräsident von Libanon bekannt gegeben. Offensichtlich, und das kann wirklich jeder sehen, war der Mann total unter Druck. Also der hat nicht gut ausgesehen. Also, und die Leute im Libanon haben das auch sofort gesehen und haben das auch erkannt und haben gesagt, das ist doch nicht unser Präsident, das ist doch nicht seine freie Willensäußerung, sondern haben da noch mehr Druck gemacht. Und ja, wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Vielleicht wäre da schon 2017 ein aus MBS der Mr. Bonesaw geworden, wenn in dem Fall nicht dann Frankreich interveniert hat. Und Frankreich hat auch, es ist immer schon so gewesen, Frankreich hat eine sehr gute Diplomatie. Das ist historisch so, das geht bis zurück 17. bis 18. Jahrhundert weltweit, die waren schon mal gute Diplomaten. Und wie auch immer, haben sie dort auch in der arabischen Welt ihre Connections. Und es soll wohl dann neben der französischen Diplomatie zu verdanken gewesen sein, dass dann der Hariri heil das Land verlassen konnte und wieder zurückgekommen ist in den Libanon. Und der erzählt natürlich auch nicht so viel drüber, das ist wahrscheinlich Teil des Deals, aber er ist dann vom Rücktritt wieder zurückgetreten und das meines Wissens nach müsste er, glaube ich, immer noch Regierungschef sein im Libanon. Aber allein diese Story, Leute, ich meine, ich habe das damals ja mitbekommen, das haben viele mitbekommen. Und trotzdem hat sich irgendwie die Weltöffentlichkeit da nicht groß drum gekümmert. Ich meine, was für ein Affront, was für eine Verletzung von allen diplomatischen Regeln, also und einfachste Regeln. Ich meine, du kannst nicht den Regierungschef von einem anderen Land mit Gewalt bei dir festhalten und dazu einen Druck auf den ausüben, dass der da dann nach Hause geht und dann diese Politik umsetzt. Und wenn nicht, dann wird er umgelegt. Also ich meine, das geht eigentlich gar nicht, oder? Ich meine, auch solche Dinge werden bestimmt schon vorher in der Geschichte, wird solche Fälle gegeben haben, aber dann denken wir immer nur an irgendwelche Schurkenstaaten, weißt du, irgendwie Sowjet oder so, die da ihre Satellitenstaaten zu irgendwas zwingen oder sowas. Aber das geht eigentlich gar nicht. Ja. Aber das ging. Er ist damit durchgekommen. Es gab da keinen großen Protest weltweit. Man hat da so ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Wie gesagt, die Franzosen haben es ganz still gemacht. Ja. Wahrscheinlich auch die einzige Art, wie du es machen kannst. Still, Kontakte irgendwie. Und dann hat es funktioniert. Aber insgesamt, damit ist MBS durchgekommen. Kein großes Problem. Und das ist aber nicht alles. Schauen wir Mohammed bin Salman an. Das ist ein junger Mann. Der ist noch nicht so alt. Der ist in seinen 30ern. Und das ist auch erst, wie lange ist es jetzt her, dass er dort der starke Mann ist? 2-3 Jahre? Länger noch nicht? Ja, länger noch nicht. Aber in den 2-3 Jahren hat er schon ganz schön viel hier aufgewühlt. Weitere Geschichte, die rein auf den Mohammed bin Salman zurückgeht, ist dieser Jemen-Krieg, der aktuell läuft. Auch eine Tragödie für ein wunderschönes Land. Jemen gilt als eines der schönsten Länder in der arabischen Welt. Also Berge, Wüsten, wirklich der alte Orient. Der alte Orient mit archaischen Gesellschaften, Beduinen. Was Besonderes, wirklich so eine Perle. Also ich selber war noch nicht im Jemen, aber die Leute, die schon mal im Jemen waren, jeder von denen schwärmt davon. Sanaa, weißt du, die Schönheit auch von diese alte Stadt. Jemen ist so ein bisschen wie man sich den Orient vorstellt, wenn man noch so Karl May im Hinterkopf hat. Also das ist, was man im Jemen sehen konnte. Stammeskulturen, die auch unabhängig da in den Bergen leben und so weiter. Ja, deswegen ist es eine große Tragödie, jetzt halt mitzubekommen, wie ein Land wie der Jemen halt jetzt mittlerweile auch schon, wie lange geht's? 2-3 Jahre läuft dort schon der Krieg. Mehr oder weniger neben den Augen der Weltöffentlichkeit. Da wird nicht groß drauf hingeschaut. Auch bei uns. Man weiß, dass es den Krieg ist, ab und dann wird es mal erwähnt, aber es wird nicht davon berichtet, was dort wirklich passiert. Wie groß die Opferzahlen sind, wie viele Leute dort schon leiden, wie viel Zerstörung dort ist. Permanente Luftangriffe, die da gelaufen werden. Ne? Dieser ganze Jemen-Krieg ist das eins von den Projekten von Mohammed bin Salman. Auch hier wieder. Da könnte man eigentlich eine ganze Sendung drum machen, um diesen Jemen-Krieg, aber nur so viel. Das ist halt auch dort wieder ein Stellvertreterkrieg von diesem Konflikt Sunniten gegen Schiiten. Im Jemen, der Gegner von den Saudis, ist dort, es sind die Houthi-Rebellen, die sogenannten Houthi-Rebellen. Houthi, das ist eigentlich nur so ein kleiner Volksstamm im Norden von Jemen, aber das sind halt Schiiten. Das sind halt Schiiten. Und die werden natürlich dann auch unterstützt vom Iran. Also natürlich, das ist so ein Konflikt von zwei Seiten. Und der Iran unterstützt natürlich Schiiten, wo er auch nur kann. Aus Sicht des Irans auch durchaus sehr vernünftig. Ja? Und deswegen ist es auch so eine Art Stellvertreterkrieg, der dort stattfindet, der auf dem Rücken von dem ganzen Land ausgetragen wird. Ja? Übrigens militärisch muss man auch sagen, Saudi-Arabien hat eins der teuersten Militärs der Welt, eine der teuersten Armeen der Welt, aber militärisch sind sie letzten Endes auch ohne Amerika nichts. Ohne Amerika sind sie nichts. Es ist unglaublich, welche großen Rüstungsausgaben Saudi-Arabien hat. Und das ist einer der Gründe, warum eben dann so Leute wie Mohammed bin Salman und auch seine Vorgänge und so viele andere von diesem Königshaus, warum die mit all diesen Dingen durchkommen. Weil es ist halt Big Business. Es ist Big Business. Ich meine, die kaufen halt Waffen auch auf im großen Stil. Allein jetzt, als Trump ins Amt gewählt wurde, seine erste Auslandsreise hat er nach Saudi-Arabien geführt. Interessant. Das ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Die erste Reise von Trump ging nach Saudi-Arabien, von Saudi-Arabien dann nach Israel. Und wenn ich mich recht erinnere, war dann der dritte Besuch war dann Rom, beim Vatikan. Eine interessante Connection. Also, ich meine, Prioritäten setzen, was ist wichtig? Na egal. Und bei diesem ersten Treffen von Trump, bei dieser ersten Reise nach Saudi-Arabien, haben wir gleich einen Deal gemacht. Trump ist ja der Dealmaker. Und der Deal, das ist ein Rüstungspaket von über 100 Milliarden Dollar. 100 Milliarden. Ich meine, da kann man eine Menge Hightech-Kram holen. Das Ding ist nur, die kaufen sich diese Hightech-Waffen, aber sie haben noch nicht mal die Leute, die diese Hightech-Waffen bedienen können. Denn, also, das müssen dann letztens doch alles die Amerikaner machen. Und der Trump selber hat in einem seiner Tweets irgendwann ja auch so rausgehauen und hat gesagt, hey, wenn, so in Richtung der Saudis gesprochen, wenn wir euch nicht beschützen würden, dann wärt ihr innerhalb von 2 Wochen wärt ihr weg. Und das ist auch wahr. Also genau so ist es. Das heißt, in diesem Jemen-Krieg, das ist eben nicht nur ein Krieg zwischen Saudi-Arabien und dann diesen Houthi-Rebellen und wer auch immer, das ist eine Melange, das ist ein komplexes Bild. Aber es ist vor allem auch ein Krieg, in dem der Westen dabei ist, in dem die USA aktiv dabei sind, weil die können diese ganzen Kampfjets gar nicht richtig steuern, strategisch auch Ziele erfassen, wie so ein Krieg funktioniert. Das können die Saudis alleine gar nicht, obwohl sie die Waffen haben, aber müssen es trotzdem amerikanische und internationale, sage ich jetzt mal, Militärberater, die machen eigentlich den Krieg. Ja. Aber es ist wirklich ein tragisches Thema, dieser Jemen-Krieg. Und es ist eines von den Projekten von Mohammed bin Salman, wo er halt auch wieder gesehen hat, hey, da werden die Schiiten zu stark, crashen wir es nieder. Aber es ist auch das nicht das Erste gewesen, sondern ihr werdet euch vielleicht auch noch erinnern, das ist jetzt ein bisschen abgekühlt, aber es gab doch da diese kleine, aber sehr intensive Fehde zwischen Saudi-Arabien und Katar. Zwischen Saudi-Arabien und Katar, was auch beinahe bis zum Krieg gegangen wäre. Wo auch der Mohammed bin Salman auf einmal auch öffentlich, international dort einen Druck aufbaut auf dieses kleine Nachbarland. Und dann dort versucht, dieses Katar komplett abzuschnüren, zu isolieren, international, Wirtschaftssanktionen, das einfach niederzumachen. Warum? Auch da wieder dieselbe Geschichte. Weil Katar und Saudi-Arabien sind eigentlich ziemlich ähnlich. Von der Idee her ist es ziemlich ähnlich. Das sind beides absolute Monarchien, das sind beides wahhabitische Monarchien, die haben also dieselbe Auslegung von Islam. Im Grunde genommen spielen die dasselbe Spiel. Und können eigentlich gut miteinander, aber wie es halt so ist, gleichzeitig sind sie halt dann doch auch wiederum Rivalen innerhalb ihrer Blase. Und der Unterschied von Katar zu Saudi-Arabien ist nicht nur die Größe, Katar ist ganz klein, aber Katar hat fast noch mehr Geld. Also das ist, gilt als das reichste Land der Welt, wahrscheinlich auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Aber Katar ist klein, aber hat sehr, sehr viel Geld, super einflussreich. Und der Unterschied ist, dass die Kataris wahrscheinlich noch, wie soll man sagen, noch pragmatischer sind. Eigentlich in dem, was Geschäfte machen angeht. Also die machen eben Geschäfte auch mit den Schiiten, die machen auch eben Geschäfte mit dem Iran, also auch so Öldeals und alle möglichen Sachen. Und das ist, was für die Saudis eben nicht ging. Warum die dann gesagt haben, hey, die Katarer sind wie Verräter. Und mir geht es jetzt hier nicht darum zu sagen, ja, die bösen Saudis, die guten Kataris. Das wäre völlig falsch. Also Katar ist für mich auch wirklich kein Deut anders. Auch die spielen eine große Rolle im internationalen Terror und so weiter, auch in den Kriegen wie in Syrien, was so ein Land zerstört, aber Katar eine Riesenrolle drin. Ne? Ich bin höchst kritisch gegenüber Katar, in so ziemlich allem, aber in dem Fall war es halt das große Saudi-Arabien, drückt denen was rein, was auch beispiellos ist, weißt du, ein Land zum anderen, hey, und verlangt auf einmal Dinge. Es ging bis hin, dass Saudi-Arabien von den Kataris verlangt hat, dass sie ihr Staatsfernsehen ausschalten und so Zeug. Ich meine, hey, das wäre wie wenn jetzt, wie soll man es vergleichen, das wäre wie wenn das England jetzt von Belgien verlangen würde, hey Leute, ihr schaltet jetzt mal euer Fernsehen aus und überhaupt, und wir geben euch jetzt hier eine Liste von Diktaten, das müsst ihr jetzt umsetzen. So. Ansonsten werden wir euch platt machen. Also auch eine völlig, auch da eben, wie soll ich sagen, diese Irrationalität, die einen da so irritiert. Weil ich meine, dass Staaten da unterschiedliche Interessen haben und dann da gegeneinander agieren, hey, pff, das ist nichts Neues in der Geschichte. Aber diese Irrationalität, dieses Selbstverständnis, dieses fast schon überspitzte Gehabe so von diesem abgehobenen Scheich, also das ist was uns doch so zu denken gibt. Ja. Ja, und das waren jetzt nur mal die Geschichten von Mohammed bin Salman. Wie gesagt, ein junger Mann. Aber ich hatte ja schon gesagt, diese Familie Saud, die leben über dem Gesetz. Die haben ihr eigenes Gesetz. Im wahrsten Sinne des Wortes ihr Privileg, ihr Privatgesetz. Lex, also ein Privilex, ein Privatgesetz. Das ist, was sie haben. Nur für sich selber. Und welcher Kodex das auch sein mag, das ist auch nicht so wichtig. Aber zur Erkenntnis, die fühlen sich an kein weltliches Recht gebunden. Weder in Saudi-Arabien noch sonst wo. Und da gibt es auch eine Reihe von Vorfällen in den letzten Jahren, die jetzt nicht mit dem Mohammed bin Salman zu tun haben, sondern einfach mal mit dieser, aus dieser Familie, was da für krasse Dinge zum Teil vorkommen, in diesem degenerierten Lifestyle, den eben ein Großteil von dieser Familie führt. Und da wollte ich auch mal ein paar Beispiele bringen. Ja. Das eine, das ist von so einem Prinzen, ich glaube, er hieß... Ach ja, hier habe ich auch noch, sorry, das wollte ich ja noch nicht vorenthalten. Ja, schöne Dinge. Nochmal zurück zum Khashoggi und dieser dekadente Lifestyle. Der Khashoggi hat sein eigenes Monopoly-Spiel gehabt. Das Khashoggi-Monopoly, weißt du? Ich meine, das ist richtig cool, so mit Khashoggis Left Pocket, Right Pocket, ein bisschen Tricks auch und so spielen. Ne? Also das auch, das zeigt so ein bisschen das Selbstverständnis von diesen Leuten, weißt du? Da machst du schon dein eigenes Spiel irgendwann auf, ja. Und gleichzeitig ist es auch wiederum irritierend, weil, weißt du, ich meine, wir reden hier von so vielen ernsten Themen auch und Kriegen und wo Leute umgebracht werden. Aber für die ist das irgendwie alles nur ein Spiel. Also, na, manchmal hat man schlechte Karten, schlechten Würfel und dann wird es wieder besser. So. Ja, aber es gibt eben viele von diesen Mitgliedern, die da so aufgefallen sind in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich glaube, er hieß, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie er hieß. Ich glaube, das war der Abdulaziz Nasser. Ja? Aber auf jeden Fall einer aus dem saudischen Königshaus, saudische Königsfamilie. Und der Mann hat vor ein paar Jahren, ist noch nicht so lange her, 5 Jahre, also höchstens 10, auf keinen Fall länger so, hat der in England, in London, ist der vor Gericht gekommen wegen Mordes. Der hat einen von seinen Bediensteten hat er einfach so lange gequält, bis er halt tot war. In einem London Hotel. Und das war auch dann so eindeutig, also jetzt die Schuldfrage, da muss man nicht groß ermitteln. Das war so ein Luxushotel in London und da sind halt auch dann Videokameras und das ist so ein Bildausschnitt aus so einer Videokamera, das ist so was im Fahrstuhl passiert ist. Und da ist halt zu sehen, auf einem wirklich, es ist irritierend. Deswegen bringe ich auch nicht das echte Videomaterial hier mit, weil man es anschaut, das ist einfach so entsetzlich, weißt du, wie ein Mensch einen anderen Menschen so behandelt, so misshandelt. Ja. Und dort, das ging wirklich, der hat den halt die ganze Zeit permanent immer nur geschlagen. Und das ist öffentlich. Auch damit, das ist so irrational. Das muss der Typ wissen. Ich meine, das kannst du nicht machen, öffentlich in einem Hotel. Weißt du, überall sind Kameras, überall sind Zeugen, ist ihm einfach egal. Weil der Mann aus seinem eigenen Selbstverständnis heraus über dem Gesetz steht. Und das ging aber so lang, bis dann halt der Bedienstete dann tot liegt in der King Suite, in dem Hotel. Ups. Und dann gelten natürlich schon britische Gesetze. Er ist dann vor Gericht gekommen, ein britisches Gericht. Die Beweislage war eindeutig Mord, ja, und ist dann verurteilt worden. Und dann aber ein paar Wochen später hat man ihn halt dann außer Landes ausgewiesen. Ja, und dann ab nach Saudi-Arabien. Sollen die sich um ihn kümmern? Angeblich wird er dann dort seine Strafe verbüßen, aber welche Art von Strafe das dann ist, das wissen wir natürlich nicht mehr. Aber so wird das gehandhabt. Man muss natürlich in England, man kann es nicht tolerieren in England, dass sowas passiert in einem öffentlichen Hotel, aber nach ein paar Wochen Haft dann ab wieder zum Königsschoß. Und mal, wie es dem jetzt gerade geht, weiß ich auch nicht, wie der dann behandelt wird in Saudi-Arabien, ob die den da auch die Konsequenzen spüren lassen oder ob der jetzt so seinen Lifestyle weiterführen kann, weiß ich nicht. Aber solche Beispiele gibt es zuhauf. Das ist wirklich erschreckend. Ein weiteres Beispiel vor 3, 4 Jahren oder sowas, ein Fall in Belgien, in Brüssel. dort waren es 6 oder 7 Schwestern. Und in dem Fall waren sie, glaube ich, nicht aus dem Hause Saud, sondern ich glaube, sie waren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber es ist im Grunde das gleiche Muster. Auch da, halt, da gibt es dieses Königshaus, es gibt eine absolute Monarchie, eine Königsfamilie, die über dem Gesetz lebt. Und bei diesen 6 Prinzessinnen war es auch so, die haben da halt mal 3-4 Monate in Brüssel residiert, haben so eine ganze Etage in so einem super teuren Hotel für sich gehabt. Und haben dort in den Monaten, wo die waren, auch permanent die Bediensteten, die dort waren, die einfach fertig gemacht. Also gemobbt ist wahrscheinlich noch ein verharmlosender Ausdruck. Also wirklich misshandelt, gedemütigt, Freiheitsberaubung. Das ist dort der völlig normale Lifestyle. Das haben die dort die ganze Zeit durchgezogen. Und da war es halt dann auch so, weil es in Brüssel passiert ist, in Europa ist dann doch irgendeine von den Bediensteten. Und versteht mich nicht falsch, bedienen immer keine Hotelangestellten. Die bringen ihre eigenen Leute mit oder lassen sich da eigene Bedienstete anstellen, weil ein Hotelangestellter wird sowas sowieso nicht mitmachen, ja, ist klar. Aber eine von denen, die dann da Dienstmädchen waren für die Prinzessinnen, das war, glaube ich, eine Osteuropäerin, eine Junge, die ist dann irgendwann geflohen aus dem Hotel. Weil du kannst da nicht mehr raus, die lassen nicht mehr raus, die nehmen dir Pässe ab, alles. Ja. Und die ist dann geflohen zur Polizei gegangen, so ist das dann irgendwie rausgekommen. Und auch da kam vor Gericht, das ist ein Urteil gesprochen, ist keine Frage, alles ist bewiesen. Aber halt auch da, die Schwestern sind natürlich schon vorher, ja, man ist auch dann wahrscheinlich froh in Belgien, dann, wenn die aus dem Land sind. Weil das Schwierige ist ja, gleichzeitig sind es eben diese superreichen Geschäftspartner, mit denen man halt das Business macht. Das ist nicht blöd, man will die auch nicht zu sehr verprellen. Das ist der Grund, warum man das versucht, dann immer diskret zu regeln. Aber ich meine, bei solchen Dingen, niemand sollte über dem Gesetz stehen und niemand sollte so mit solchen Dingen durchkommen können. Ja? Bloß wenn man sagt, naja, wir dürfen unsere Geschäftspartner nicht verprellen. Und es gibt wirklich eine ganze Reihe solcher Fälle. So. Und das ist jetzt schon eben nur die Spitze des Eisbergs. Das sind die Dinge, die rauskommen, weil sie vielleicht auch in Europa oder in der westlichen Welt stattfinden, aber die auch nur erahnen lassen, was da im Verborgenen abgeht. Ja? Also von wie vielen wir nicht hören. Und was auch in Saudi-Arabien selbst möglich ist, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Also ich meine, und vieles ist auch okay, es ist eine andere Kultur, nach Arsch, aber vieles ist einfach definitiv nicht hinzunehmen, wenn Leute dort misshandelt werden, wie Sklaven gehalten werden. Und das ist halt ein Muster, was dort permanent wieder auftaucht. Ja. Was ich mich jetzt manchmal auch frage, das ist nur so am Rande, was ich mich echt mal frage, ist, wenn du in so eine Familie reingeboren wirst, ich meine, da müsste doch eigentlich auch jetzt rein von der Wahrscheinlichkeit ja ab und an mal jemanden geben, der sagt, ey, nee, das will ich nicht. Weil es ist ja nicht jeder Mensch hat doch Freude daran, irgendwelche Untergebenen zu schikanieren. Selbst wenn du steinreich bist oder so, muss es doch nicht sein. Du kannst doch trotzdem ein netter Mensch sein oder zumindest irgendwie dich im Rahmen halten. Aber es muss doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jeder von denen dann in solche kriminellen, dekadenten Muster verfällt. Und tatsächlich gibt es Beispiele dafür, von Menschen, die dort ausbrechen wollen. Ne? Erst letzte Woche habe ich tatsächlich erst in der Zeitung gelesen, wieder so ein Fall, da ist auch eine junge Frau aus Saudi-Arabien, keine 20 Jahre alt, die von ihrer Familie weg will. Und die wurde dann in Asien, ich glaube es war sogar in Bangkok am Flughafen, wurde die dann sozusagen eingeholt von den Häschern ihrer Familie. Auch da frage ich mich, nach welchem Recht das eigentlich abgeht. Ich meine, Bangkok, das ist eigentlich doch nicht mehr der Einflussbereich von den Saudis. Und wenn dort eine erwachsene Frau in Bangkok auf dem Flughafen ist und Papiere hat und ein Ticket hat, wie kann dann irgendwie ein saudischer, ja was ist das, ist ja auch nicht wirklich staatlich, das ist dann so die Häscher der Familie, das ist so halboffiziell, aber wie kann das überhaupt gehen? Dass die dann in Bangkok die Frau einfach in der Öffentlichkeit hier wegverhaften, die schreien um Hilfe, Hilfe, Leute stehen da rum, es ist in der Öffentlichkeit, da am Flughafen, Leute gucken, hey, was ist hier los, Polizei, hier kommt eine Frau entführt. Aber, oh, ach so, das ist Saudi-Königshaus. Na gut, das ist dann deren Gesetz, deren Recht. Und so passiert das. Also solche Dinge sind schon mehrmals vorgekommen. Also es gibt schon eben solche Fälle, wo Familienmitglieder da auch ausbrechen wollen. Aber ja, die Mehrheit der Familie, muss man leider so sagen, die leben halt diesen extrem dekadenten, über dem Gesetz stehenden Lebensstil. Und in gewisser Weise, das sage ich hier auch ganz offen, ist auch der Verdacht da, dass es nicht nur eine Dekadenz ist aus diesem, weißt du, wenn man so superreich ist und dann kickt einen halt nichts mehr. Da muss man immer extremer werden, um irgendwie noch überhaupt sich selber zu spüren, wird das dann noch krasser. Das ist nicht nur das. Das ist eh schon ein Problem, sondern Also mein Verdacht ist auch, dass es da eben auch um gewisse okkulte Praktiken geht. Ja, also gewisse, wie soll man das nennen? Dass es nicht nur so Sadismus ist, weil der Mensch ein Sadist ist und da irgendwie eine Art Lustgewinn oder Kick empfindet, sondern dass es auch Teil ist von so einer verrückten, verschobenen Spiritualität. Und wir haben, ich habe über solche Dinge schon gesprochen, über gewisse Endzeitsekten und gewisse, ja, man kann sie wahrscheinlich nennen, so satanische Denkweisen, die sozusagen alles umstellen. Das, was gut und rechtschaffen ist, wird umgekippt. Sünde ist dann so ein etwas, was einen auch vielleicht zur Befreiung führen kann. Und ganz ehrlich, den Verdacht habe ich bei diesen Leuten auch. Dass das auch dahin geht. Also dass es wirklich auch gelebt wird aus diesen Gründen. Aber wir werden dort diesen Gedanken vielleicht später nochmal, vielleicht auch in der nächsten Sendung dann nochmal aufgreifen. Weiterer Skandal, den der in den letzten Jahren, ich rede jetzt echt nur so über die letzten 10 Jahre, das ist alles, was ich so selbst so in der Zeitung gelesen habe. Ja. Das ist gar nicht aktuelle Recherche, die ich jetzt gemacht habe zum Thema. Das ist einfach in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen. Bang, bang, es ist einfach unglaublich so. Ein so ein Beispiel noch. Es ist auch 3 Jahre vielleicht erst her oder so. Da wurde im Libanon wiederum auf dem Flughafen wurde in der Maschine, in der Privatmaschine von einem saudischen, auch Mitglied des Königshauses, ein Prinz, wurden bei dem 2 Tonnen Drogen gefunden. 2 Tonnen. Das war, ich habe es mal auch aufgeschrieben, was war es gleich nochmal? Phenethylin heißt das offiziell. Kaptagon, Amphetamin. Ich glaube, das ist dasselbe Zeug. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so, das ist so eine Art Aufputschmittel. Und es steht so in derselben Linie wie das, was hier unsere Groß- und Urgroßväter schon im Zweiten Weltkrieg getankt haben hier. Panzerschokolade. Ich glaube, das ist das Zeug. Bin mir nicht ganz sicher, aber sowas in der Art. Also so ein Aufputschmittel. 2 Tonnen. Im Flugzeug des Prinzen hat der Zoll gefunden. Wiederum von einem freien Land wie Libanon. Und was machen wir jetzt? Das ist doch nicht blöd. Ja. Ich meine, ist ja nicht ganz erlaubt zu Drogen schmuggeln und so. Aber es ist halt das Königshaus Saudische. Und natürlich kann das keine Libanon. Wir hatten schon mit dem Hariri. Euch ist klar, in welchem Verhältnis die stehen. Die können natürlich, tun sie dann auch schwer zu sagen, ja, den saudischen Prinzen, den klagen wir an wegen Drogenschmuggel. Und ich glaube, in so einem Land wie Libanon, da Zero Toleranz gegenüber Drogenschmuggel, das heißt dann lebenslänglich. Ich meine, nicht gerade Todesstrafe, weiß ich nicht genau, aber eine harte Strafe. Aber das kann man eben auch da wieder nicht machen. Es geht nicht, weil Libanon fühlt sich da, kann es nicht wagen, sozusagen einen Konflikt zu bekommen mit diesem großen Saudi-Arabien. Also das ist halt auch wieder so, es wird halt dann irgendwie, es gibt eine kreative Lösung. Ja. Der wird irgendwie dann aus dem Landes geschafft und die Drogen werden dann schon beschlagnahmt und so weiter. Und ein weiterer Fall, die kommen halt einfach durch damit. Die machen, was sie wollen, was sie schon immer so gemacht haben. Weil die über dem Gesetz stehen, in ihrem eigenen Selbstverständnis raus. Und übrigens bei dieser Drogengeschichte dort im Libanon, da muss man natürlich auch die Frage stellen, für wen waren denn eigentlich die Drogen? Und aller Wahrscheinlichkeit nach waren die eben bestimmt, es sind so Aufputschmittel und deswegen auch dieser Vergleich mit der Panzerschokolade. Tatsächlich waren das auch Drogen, die sind nach Syrien gegangen. Das ist das Aufputschmittel der Dschihadis. Hey, da passieren solche Grausamkeiten zum Teil in diesem Syrienkrieg, da sind Dinge passiert. Und ich will die im Einzelnen gar nicht nennen. Andererseits müssen wir schon auch anschauen, was läuft, um zur Heilung zu kommen. Und da sind ja wirklich bestialische Dinge passiert. Krieg ist immer schlimm, ist keine Frage, aber es macht trotzdem noch einen Unterschied, ob man, weißt du, da wird irgendwie nur geschossen oder ob man dann dem Gegner, der da im Sterben liegt, bei lebendigem Leib noch die Organe rausreißt und dann da irgendwie so. Also das ist wirklich, solche Dinge sind passiert, ich erfinde das nicht. Und da fragt man sich dann schon, hey, boah, was ist da nur los mit diesen Leuten? So, und ja, das ist eine von den Dingen, das ist natürlich nicht die alleinige Ursache, aber eben, das ist ein Krieg, der auch auf Drogen geführt wird. Das ist, da laufen krasse Dinge so. Die Leute sind mind-controlled, das ist nicht mehr... Das ist nicht mehr dieses Ding, dass du das als Soldat irgendwie vor dir selber rechtfertigst, ich verteidige mein Land oder noch für Gott oder irgendwas, sondern hier geht es wirklich um andere Sachen. Deswegen brauchen die dann auch schon diese Drogen, um überhaupt das was weiß ich, wenn da noch irgendein Restgewissen ist, der sich da rührt in dir, dann musst du das mit der großen chemischen Keule unterdrücken, so, damit die Leute da so agieren. 2 Tonnen, ne? Was wiederum eben auch darauf hindeutet, wer eigentlich dahinter steckt, hinter diesem ganzen Dschihadismus. Ja. Und tatsächlich ist es auch kein Geheimnis, dass hier Saudi-Arabien zu einem ganz großen Teil, wenn nicht sogar zum größten, aber nicht nur, wir müssen dann echt von diesen Golfstaaten reden, da ist eben Katar auch dabei und ein bisschen abgeschwächter, weil vielleicht nicht ganz so militant und vielleicht auch nicht ganz so ambitioniert in diesem Weltpolitik mitzuspielen, müsste man auch die anderen kleineren Golfländer erwähnen, die Emirate und vielleicht auch Dubai und so weiter. Aber vor allem ist halt Saudi-Arabien, was halt auch das größte Land ist, die sind zu einem großen Teil verantwortlich für das, was wir so als islamischen Terror kennen auf der Welt. Der islamische Terror, muss man erstmal unterscheiden, ist es sunnitisch oder schiitisch. Wie gesagt, schiitisch wäre sowas wie Hisbollah und so. Aber hinter dem sunnitischen Terror, zu einem großen Teil, stecken dort hier Leute aus Saudi-Arabien. Aus Katar. Dort ist, wo die Kohle reinwandert. Und das ist auch nicht nur jetzt irgendwie eine Verschwörungstheorie von jemandem wie mir, sondern das ist mit diesen Fakten wird auch Politik gemacht. Das beste Beispiel dafür, und das ist noch eine weitere Figur, die ich jetzt hier einführen will, auch aus dem saudischen Königshaus, das ist der Prinz Bandar. Prinz Bandar heißt er. Auch eine ganz dubiose Figur. Der war mal lange in Amerika, war glaube ich auch zu irgendeiner Zeit saudischer Botschafter in Amerika, wie auch immer, in USA. Wenn ich mich recht erinnere, war der Prinz Bandar auch, da gibt es auch Verflechtungen hin zu 9-11 und rund um 9-11 ist dieser Prinz Bandar da auch einflussreich gewesen. Aber was ich jetzt hinaus will, ist eine Sache, die ist eben auch noch nicht so lange her, wie Prinz Bandar versucht hat, Druck auf Russland, auf den Putin zu machen. Das war zu der Zeit, wo in Sotschi die Olympischen Winterspiele bevorstanden. Also noch nicht so lange her. Auch da wieder, Gedächtnis trübt dann da immer, wann war es, so vor 4 Jahren ungefähr. Russland möchte diese Winterspiele haben und gleichzeitig war aber da schon der Syrienkrieg richtig am Eskalieren. Ne? Und der Prinz Bandar ist nach Russland gefahren und hat dem Putin, wollte mit dem mal Deals machen. Und hat ihm zum einen ein paar Dinge versprochen, hat gesagt, hey, wir könnten doch hier wunderbar zusammenarbeiten als große Erdöl exportierende Länder. Wir Saudis, ihr Russen, wir haben ja auch ähnliche Interessen. Und wir könnten auch vielleicht so eine Art Marktaufteilung machen, also wo wir unser Öl hinschicken und ihr euers. Und wir brauchen halt aber da diese Pipeline auch, Syrien, das muss stabil sein und so weiter. Und ihr Russen zieht euch doch da zurück aus Syrien, lasst den Assad fallen und dann können wir uns doch da wunderbar einigen. Also erstmal so ein paar Zuckerl hinhalten. Ne? Und dann, wie es aber eben in so, und so wird das verhandelt. Wenn das Zuckerl nicht greift, dann kommt dann die Peitsche. Dann hat der Prinz Bandar, der hat dem Putin offen damit gedroht, wenn man sich nicht einig wird in dieser Syrien-Frage. Das ist, um was es ging. Weil Saudi-Arabien wollte eben in Syrien Kontrolle übernehmen und Russland hat eben zu Assad gehalten. Und der Bandar hat dann gedroht, wenn ihr da in Syrien Stress macht und unsere Leute aufhaltet, dann können wir euch auch die Winterspiele versauen. Und da hat er ganz offen mit dem gedroht und hat selbst gesagt, so, die Terroristen, die es so in Zentralasien gibt, mit denen Russland auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder noch länger schon immer wieder Probleme gehabt hat. Ich erinnere euch vor ein paar Jahren, wo war es in einer von diesen zentralasiatischen Ex-Republiken, wo da so ein Klinikum gestürmt wurde und eine ganze Schule auch in Geiselhaft genommen wurde. Das gibt es dort immer wieder. Auch dort ist eben dieser Dschihadi-Terror. Und Russland ist eins von den Ländern, die sich da lange schon, viel mehr als wir in Mitteleuropa, lange mit diesem Terror auseinandersetzen müssen, wo wirklich dann Dinge passieren. So. Und der Bandar hat gesagt, naja, ich meine, ich kontrolliere all diese Gruppen. Tschetschenische Terroristen und so weiter. Und wenn wir uns hier nicht einig werden, dann kann es sein, dass dann diese Olympischen Winterspiele in Sotschi, das ist auch ganz im Süden unten, das ist eben nicht weit weg von den zentralasiatischen islamischen Republiken dann auch, dann kann es sein, dass hier eure Winterspiele nicht mehr so friedlich sind, wie ihr es gern hättet. Das muss man mal vorstellen, allein sowas so einzusetzen. So. Ich meine, okay, das ist vielleicht Realpolitik, aber es zeigt eben auch schon, diese Connection Saudi-Arabien und Terror, die ist ganz, ganz eng. Die ist ganz, ganz eng. Ja. Die ist nicht auszuklammern. Ne? Und legendär ist auch die Antwort, was der Putin gesagt haben soll. Wie gesagt, das ist auch schwer, das ist genau zu beweisen. Ich war ja da auch nicht daneben gesessen. So. Aber meiner Erinnerung nach gab es dann dieses, oder soll es eben dieses Statement von Putin gegeben haben, der ihn dann einfach nur abblitzen hat lassen und gesagt hat, ich verhandle nicht mit Leberfressern, soll er gesagt haben. Ebenso als Anspielung auf die, diese Geschichten, die dann, ja, wo es zu solchen Bestialitäten kamen. Das ist also diese Geschichte mit dem Prinz Banda. Ich meine, man könnte jetzt da wahrscheinlich noch mehr finden. Ja? Und was überall halt rauskommt, ist, diese Leute haben ihr eigenes Gesetz. Diese Leute haben eine eigene Wahrnehmung. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf wie die ganze Sache hier losging mit dem Fall Khashoggi, jemand wie der Mohammed bin Salman, der weiß gar nicht, woher die ganze Aufregung. Weil das macht er selber schon die ganze Weile. Es macht seine Familie schon eine ganze Weile. Diese Leute leben über dem Gesetz. Die spielen ihr eigenes Spiel. Die haben ihr eigenes Monopoly sozusagen aufgebaut. Und der kann es gar nicht verstehen, warum jetzt auf einmal die Aufregung groß ist. War doch sonst nie so. Sonst hat sich das immer alles regeln lassen dann. Und tatsächlich ist es ja auch jetzt so, es lässt sich auch jetzt wieder alles regeln. Weil jetzt sind ja schon ein paar Monate rum und in der Öffentlichkeit ist es ein bisschen abgeflacht. Gab es irgendwelche größeren Konsequenzen? Keine, oder? Das spiegelt einfach weiter. Also ich meine, okay, man kann jetzt den Mohammed bin Salman ja nicht aus irgendeinem Amt schicken. Er hat ja gar kein Amt, er ist ja Prinz, er ist ja hier Kronprinz. Außerdem geht es natürlich nicht. Ich respektiere schon die Souveränität von dem Land, weißt du, sie sollen es dort machen. Aber nach wie vor, es ist halt der große Alliierte, es werden Geschäfte gemacht und es ist halt, wir warten bis das nächste passiert. Interessant ist jetzt auch, und hier zur Auflockerung, bringt man mir hier was anders. Ihr wisst ja, ich bin großer Tim und Struppi-Fan oder überhaupt Comic-Fan. Ja, tatsächlich ein Großteil oder ein Teil des Fundaments von meiner Bildung besteht auch in Comics. Und gerade die Tim und Struppi-Comic-Reihe kann ich euch wirklich echt empfehlen. So. Weil wenn du mit offenen Augen dann die Dinger liest, dann das ist echt unglaublich, was du da schon alles zu erkennen bekommst. Also fast schon, würde ich mal sagen. Und das ist wie Truther-Comics. Und ey, wirklich, ich werde vielleicht mal eine eigene Sendung machen, nur zu Tim und Struppi. Und all diese Themen, die dort in diesen Heften verarbeitet werden und die wir heute so anschauen, so und wow, die haben so Erstaunen, die mal vortragen. Aber jetzt bei dem Thema möchte ich mal auf dieses Heft hier hinweisen. Das ist richtig interessante Zusammenhänge hier. Kohle an Bord heißt es. Und in der Geschichte geht es darum, die Geschichte spielt in erster Linie in der arabischen Welt, auf der arabischen Halbinsel. Es werden natürlich nie die Länder so genannt, wie sie in Wirklichkeit sind, sondern es sind halt immer irgendwelche fiktiven Länder. Aber du weißt schon, wo es ist. Also es ist halt der Mittelmeer und dann der arabische Raum und es geht eben um Erdöl und so weiter. Und in diesem Comic, da wird auch so ein Profil gezeichnet, was uns echt verblüfft, wenn wir es heute anschauen. Ja? Da ist eine der Hauptfiguren darin, ist eben ein Emir, ein Scheich, so ein Herrscher, der dort alter, der starke Mann ist. Und der hat einen Sohn, einen Jungen. Und weil es gerade in dem Land instabil ist, weil eine andere Familie gerne den Thron übernehmen würde, befehden die sich da. Und da wird es ein bisschen unsicher. Deswegen bringt der Emir, lässt seinen Sohn außer Landes bringen, damit der in Sicherheit ist. Und er bringt ihn zu Schloss Mühlenhof. Das ist irgendwo in Europa. Das ist, wo halt hier Tim und der Kapitän Haddock hier links, wo die halt wohnen. Und die kümmern sich dort um das Kind. Und das ist so lustig. Das Kind ist total verzogen. Das Kind hat nie irgendwelche Grenzen kennengelernt, weil das halt, das ist das Kind vom Emir. Niemand darf dem Kind irgendwelche Grenzen setzen, weil das ist eben ein königliches Kind. Und so ist das Kind halt total verzogen und bringt dort halt alle so auf die Palme. Und Kapitän Haddock wiederum versucht halt dort dem Kind mal Grenzen zu setzen. Aber da kommt dann sofort so der Diener des Emirs, der sich um das Kind kümmern soll, und sofort stopp hier, weißt du, das ist das Königskind. Da darfst du nicht jetzt irgendwie den erziehen oder sowas. Der steht über uns. Und der raubt dort halt allen den letzten Nerv, weil der so verzogen ist. Und naja, in diesem Plot geht es wiederum darum, dass hier Tim und Struppi, die kommen dann irgendwie, treffen in Arabien ein und treffen dort den Emir. Und dann geht es auch noch um eine Fluglinie, die muss man auch noch erwähnen. Eine Fluglinie, die, mit der eigentlich der Emir so einen Deal gemacht hat, dass die Fluglinie hier immer das Land befliegen darf und so weiter. Aber mittlerweile hat er die Fluglinie mit der eine Fehde. Und wie kam es zu dieser Fehde? Das fragt eben der Tim. Der kam's, wieso gab es denn diese Probleme mit dieser Fluglinie? Und dann sagt der Emir, ah, diese Hunde von der Arab Air. Und dann erzählt er so, mein Kleiner, und eben diese verzogene Bengel, so, der hatte doch nur einen Wunsch. Der wollte mal, wenn die großen Düsenjets, wenn die dort anlanden bei uns in der Hauptstadt, dass sie halt vor der Landung mal noch ein Looping ziehen und so. Ein kleiner, harmloser Wunsch. Und Tim auch so, aber eure Hoheit. Und dann, und der Emir sagt so, haha, ja genau, ja, aber nein, diese Hunde von der Arab Air, anstatt dass sie diesen meinem Sonnenschein, diesen kleinen, unbedeutenden Wunsch erfüllen, haben sie aus irgendwelchen nichtigen Gründen, haben sie gesagt, sie können das nicht. Und der, beim Tim stellen sie so, ne, der hat eine Glatze, aber es würden sie so die Haare aufstellen, so, hey, was für ein Irrsinn, was für ein Wahnsinn, so. Erkennt denn dieser Emir gar nicht, dass ein modernes westliches Flugzeug keine Loopings fliegen, so, es geht nicht. Das zeigt schon auf diese ganze Irrationalität, die dahinter steckt. Ja. Das ist halt dieses Zusammenprallen, das sind alte archaische Strukturen, die prallen auf diese neue Welt. Und durch diese Ölgeschichte, durch den Petrodollar, ist das unglaublich mächtig und reich geworden. Und das ist unglaublich groß. Und gleichzeitig sind die aber mental, oft in der Moderne noch gar nicht angekommen. Und der meint, das ist irgendwie so eine Bösartigkeit von dieser Fluglinie, wenn die seinem Sohn nicht den Gefallen tun und dort im Looping einfliegen. So. Ich meine, bizarr. Und dann gibt es in dieser Figur auch noch, und das ist auch interessant, das ist faszinierend, da gibt es dann auch noch so eine Figur von einem internationalen Waffenhändler. Der hat dann auch so einen dubiosen Namen, die Gorgonzola heißt er in dem Comic. Und der hat tatsächlich, genauso wie bei dem Khashoggi, hat er auch so eine super Luxusjacht und cruist dort die ganze Zeit im Mittelmeer rum und feiert dort so seinen Jet-Set-Lifestyle. Während gleichzeitig er eben der Drahtzieher ist für die miesesten Geschäfte, die dort laufen. Ja. Und unter anderem, und das ist ein zentrales Thema dann in dem Heft, geht es um Sklavenhandel, es geht um Menschenhandel. Das ist der Titel Kohle an Bord, das ist eigentlich so ein Codename. Und es geht darum, dass Schwarzafrikaner auf Frachtschiffen, also in Frachtschiffe gepfercht werden und dann nach Arabien gebracht werden und dort als Sklaven verkauft werden, in Arabien. Und den Afrikanern selber sagt man aber, das sind welche, die jetzt neu zum Islam konvertiert sind, das ist Länder wie Sudan, haben ja genau diese Grenze so zwischen Islam und Christentum, das sind also schwarze afrikanische Moslems und die wollen nach Mekka pilgern. Und die glauben, sie sind auf einer Pilgerfahrt, während sie in Wirklichkeit halt als Sklaven verkauft werden in Mekka, in Saudi-Arabien. Und auch der Emir dort drin, der weiß natürlich auch von diesen Geschäften so. Der Tim deckt es so auf, ja, die machen dort Geschäfte und der Emir so nur so Schulterzucken. Ach so, Sklavenhandel. Er weiß das natürlich, weil das ist dort eben ganz normal. Das ist das. Das ist was Normales dabei. Das ist was schon in diesem Comic zum Ausdruck kommt. Und ich finde es halt faszinierend, wie das so antizipiert wurde, weil dieses Comic hat Hergé in den 50er Jahren geschrieben. In den 50ern. Und das ist, warum ich das vor allem jetzt hier reinbringe. Weil guck mal, du konntest also in den 50er Jahren schon, wenn du Wachen bei Auges warst, hast du schon genau die gleichen Muster erkannt. Da sind Familien, die sind komplett über dem Gesetz. Da passieren Dinge wie Sklavenhandel nach wie vor heute. Ich habe die Beispiele, die eben in London, Belgien aufgetaucht sind, von denen weiß man. Aber was in Saudi-Arabien viele Leute wirklich de facto als Sklaven gehalten werden, aus Menschen, die aus armen Ländern kommen, Afrika, aber auch aus Asien, Pakistan, Indien. Leute, die halt irgendwie die Hoffnung haben, da ein paar Dollar zu machen und vielleicht tatsächlich ja irgendwas verdienen, aber gleichzeitig halt komplett ihre Freiheit aufgeben und dort der Willkür von irgendwelchen superreichen Leuten ausgesetzt sind. Und das sind tausende von Fällen. Wir reden eben nicht nur von einer Handvoll, wo man sagen könnte, na schlimm, nee, das hat System, das ist ein großes Ding. Und das konnte man schon in den 50ern schon erkennen. Schon in den 50er Jahren war das schon da. Und dann ist da dieses Kind, total verzogen. Einer, der nie eine Grenze bekommen hat, wo nie mal wirklich eine Erziehung läuft, sondern der immer nur, der darf alles, der kann alle niedermachen. So, ja. Das ist aus meiner Sicht so, das ist der Prototyp von dem Mohammed bin Salman. Das ist der kleine verzogene Bengel. Dann eben die Gorgonzola ist der Prototyp für diese Leute wie Khashoggi, diese Clans, die so international diese Deals machen. So. Das konntest du alles in den 50er Jahren schon sehen. wenn du ein Auge dafür hattest. Und da kann man erkennen, hey, guck mal, so lange läuft es schon. So lange lässt man die schon gewähren. So lange spielen die ihr eigenes Spiel jenseits von nationalen Gesetzen, also internationale Gesetze. Und auch was ich so krass finde, das war vor ein paar Jahren, vielleicht vor 4, 5 Jahren, noch bevor das so in dieser Flüchtlingsgeschichte, bevor Deutschland die Grenzen aufgemacht hat, das war ja 2015. Aber davor, es war schon Ende 2014, weiß ich noch, wie schockiert ich war, als tatsächlich solche Berichte aufgekommen sind, dass auf dem Mittelmeer Frachtschiffe fahren, die vollgepackt sind mit Menschen. Und ein Frachter, nur deswegen ist rausgekommen, oder bei mir angekommen, als in der Zeitung stand, weil ein so ein Frachter in Seenot geraten ist. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich meine, was sind das für Zustände? Mittelmeer, das ist das Mare Nostrum, wie es die Römer genannt haben. Das ist unser Meer, das ist unsere Kultur sozusagen. Okay, jetzt sind wir nicht Römer, aber jetzt aus Europa, das ist jetzt nicht irgendwo auf der Welt. Wie kann das sein, dass im Mittelmeer Frachtschiffe vollgestopft sind mit Menschen? Wie Vieh? Ich meine, wie ist sowas möglich? So, wie kann sowas gehen? Und dann habe ich mich da sofort eben dran hingeführt, dieses Tim und Struppi-Geschichte. Und tatsächlich, das sind die Muster, die da existieren. Da ist eine gewaltige Menschenverachtung auch da gegenüber. Ja, letztendlich gegenüber allen, die nicht aus diesem elitären Kreis stammen. Wenn ich jetzt hier so rede, dann geht es mir auch keineswegs darum, jetzt irgendwie die Araber zu dissen oder das Land zu dissen oder sowas. Also keineswegs. Aber die in Saudi-Arabien, die Menschen sind Untertanen dort. Die sind Untertanen dort. Und jetzt der MBS, so zuerst, bevor diese Khashoggi-Geschichte war, wurde der so weltweit auch so, ja, fast schon gefeiert. Hey, guck mal, da kommt ein Reformer. So nennt man es dann, ein Reformer. Weil der hat dafür gesorgt, dass in Saudi-Arabien auf einmal auch die Frauen mit dem Auto fahren dürfen und so. Reform, ja, ist toll. Aber hey, die Frauen, die das gefordert haben, weißt du, Leute, die dort irgendwie einen Blog schreiben, ich will noch gar nicht so weit gehen, die sowas machen wie wir jetzt, freie Medien und so, das gibt's ja dort nicht. Aber es reicht schon in Saudi-Arabien, ein kritisches Wort, und dann landest du im Gefängnis. Und das ist auch die Frauen, die sowas sozusagen dafür gekämpft haben, für so kleine Zugeständnisse, die sitzen im Cluster. Aber international, die Welt ist gefeiert, da guck mal, ein Reformer. Aber es ist einfach nicht wahr, sondern die stehen dort in dieser Tradition ihres eigenen Rechts, ihrer eigenen Gesetzlichkeit. Und jetzt fragt man sich noch, warum kommen die mit dem immer durch? Warum kommen die durch? Also in dem eigenen Land, okay, da haben die dann halt hier die Diktatur, aber wie geht es weltweit? Wie kann es sein, dass diese Saudis weltweit ja überall hofiert werden? Auch bei uns in Deutschland, wenn da welche, und ich rede jetzt gar nicht immer nur von dem MBS oder so, der steht natürlich der Mittelpunkt, aber wir reden von einer Familie von so 3000 Leute. Wenn da jetzt also irgendwelche, wie Prinzessinnen, die kommen da an und da wird echt der rote Teppich ausgerollt. Die geben halt Kohle aus ohne Ende. So. Die gehen dann einkaufen auf der Ludwigstraße in München oder wo auch immer, Champs-Élysées. Und da wird halt ein Einkauf, da werden halt die Millionen rübergereicht. So. Da sind alle dankbar und alle buckeln und so. Und okay, ich verstehe, man hat Geschäftsinteressen. Ich verstehe auch, man muss auch pragmatisch sein, du musst mit allen Leuten reden. Du musst auch mit denen irgendwie Kontakt halten. So. Aber was einfach falsch ist, ist, dass man schon jahrzehntelang auch gröbste Verstöße gegen nicht nur Etikette, sondern gegen Gesetze, gegen wirklich Grundwerte. Ja, ich meine, hey, da brauchen wir nicht reden. Es ist überall auf der Welt, es ist verpönt, andere Leute mit der Knochensäge auseinanderzunehmen. Das ist überall verpönt. Da gibt es keine kulturelle Rechtfertigung. So. Das ist nirgendwo richtig. Ja. Aber man hat es einfach zu lange durchgehen lassen. Ja. Warum? Natürlich geht es ums Geschäft. Aber, das macht jetzt vielleicht die Tür auf, in so ein größeres Bild, es geht eben auch um Geostrategie. Es geht um Geostrategie. Und ein entscheidendes Wort ist hier heute schon gefallen, das ist das Wort Petrodollar. Petrodollar. Und was ist das überhaupt? Vielleicht, das sollten wir uns auch noch mal angucken, so, weil das ist wirklich eine von den Säulen, die dieses System tragen. Ja? Der Petrodollar. Petro heißt, heißt eigentlich Stein. Petroleum ist eigentlich das alte Steinöl, auf Deutsch sagt man Erdöl, also ist halt so Öl, was aus dem Gestein, aus der Erde kommt. Ja. Und der Petrodollar ist also der Öldollar, vereinfacht gesagt. Ja. Und die Idee ist, dass das saudische Königshaus mit den Amerikanern, zuerst, also jetzt sind es die Amerikaner, es geht aber noch weiter zurück, aber beim Petrodollar ist es mit den Amerikanern gewesen. Man hat einen Deal gemacht. Es geht immer um Deals. Und der Petrodollar-Deal heißt, Amerika bietet Saudi-Arabien Sicherheit, garantiert ihnen die Sicherheit. Und dafür ist aber Saudi-Arabien, unterwirft sich sozusagen den marktwirtschaftlichen Vorstellungen der internationalen Erdölkonzerne, die dann wiederum verwoben sind natürlich auch mit Banken, Wall Street, wir kommen so in die Hochfinanz rein. Ne? Das ist sozusagen der Deal. Den Saudis wird die Sicherheit garantiert und eben auch dieses, ihr könnt euren eigenen Lifestyle haben. Ihr lebt über dem Gesetz, ihr seid Könige. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Natürlich vor allem in dem Land, aber offensichtlich auch sonst wo auf der Welt. Das ist der Deal. Das ist, was euch gegeben wird, ihr Saudis. Und was ihr da für uns gebt, ist, jetzt vereinfacht gesagt, ich versuche es mal ein bisschen höflich zu formulieren, aber vereinfacht, dass sie halt Puppen sind. Dass sie halt das machen, was das internationale Ölkartell will. Da geht es vor allem um Preise und Produktion. Das hängt immer miteinander zusammen. Je nachdem, wie viel man produziert, dementsprechend sind die Preise. Und so kann man das manipulieren. Es ist kein freier Fluss kein freier Markt auf dieser Welt von Erdöl. Das ist eben gerade nicht. Denn das kommt zur zweiten Bedingung, die diesen Petrodollar-Deal ausmacht. Die zweite Bedingung ist, dass Saudi-Arabien sein Erdöl und Erdgas geht auch mit rein. Öl und Gas, das gehört zusammen. Nur in Dollar verkaufen. Auf dem Weltmarkt. Und da kommt dann direkt das Wort Petrodollar her. Das heißt, die Amerikaner sagen, wir geben euch Sicherheit, wir geben euch Reichtum und wir erlauben euch eure Dekadenz, aber dafür seid ihr nicht frei in diesem Ölgeschäft, sondern ihr hört auf uns, wir haben Einfluss darauf, auf Kapazitäten und das Entscheidende ist, ihr verkauft euer Öl nur in Dollar auf dem Weltmarkt. Das heißt, wenn jetzt irgendein Land auf der Welt Öl braucht, und das sind die meisten, dann muss man es in Dollar kaufen. Und selbst gute Währung, ich meine, man könnte auch verstehen, dass jetzt Saudi-Arabien keinen Bock hat und sagt, wenn die jetzt Öl an Indien verkaufen, dann sagen, weißt du was, er zahlt hier einen Rupi. Na, was will dann Saudi-Arabien mit Milliarden Rupi? Wie willst du das wieder umtauschen? Das ist schon klar, dass man es mit so einer harten Währung macht. Aber eben auch, wenn ein Land wie die Schweiz oder Deutschland Öl gekauft hat, dann konntest du nicht mit Schweizer Franken oder Deutschmark oder jetzt Euro zahlen, sondern halt einen Dollar. Du musstest also erstmal als Land so viel Devisen erwirtschaften, dass du dir die Dollars leisten kannst. Und mit den Dollars kannst du dann Öl kaufen. Das hat natürlich einen extrem hilfreichen Effekt wiederum für Amerika. Das ist die Garantie, dass die amerikanische Wirtschaft diese Welt dominiert. Und dass auch die amerikanische Wirtschaft diese ungleiche Handelsbilanz, die die seit Jahrzehnten haben, einfach fahren können. Weil sie die Garantie haben, dass der Welt-Erdölmarkt mit Dollar abläuft. Und weil alle Erdöl brauchen, weil das eben so ein Monopol ist und wir eben nicht freie Energie nur sowas haben, sichert sozusagen jeder Öltransfer sichert die Herrschaft des Dollars. Und dementsprechend können die Amerikaner dann auch, ist es so gekommen, dass was weiß ich, die Außenhandelsbilanz allein mit China so katastrophal aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Was kann den Amerikanern immer noch egal sein, weil sie sagen, es ist ja der Petrodollar. Früher war die Idee, da war eine Währung doch Gold gestützt. Und dann musstest du halt, um eine starke Währung zu haben, musstest du starke Goldreserven haben. Der geniale Move mit dem Petrodollar war, man hat das Gold sozusagen rausgehauen und jetzt das neue, das schwarze Gold hat man reingeholt. Und das ist sozusagen die Deckung der Währung. So dass sozusagen die, vereinfacht glaube ich, kann man das sagen, dass die ganze Welt die Währungen, die Dollarwährung deckt. Das ist dieser geniale Move an diesem Petrodollar-System. Und das ist jetzt natürlich für ein sehr, sehr stabiles Konstrukt, was super gut zusammenhält. Denn dieser Deal ist, der läuft jetzt seit Jahrzehnten. Der läuft seit den 30er Jahren. Wahrscheinlich sogar noch länger, aber das, jetzt, was wir rein Petrodollar nennen, ist ein bisschen moderner. Aber diese Allianz, die gibt es eben schon ganz, ganz lange. Und das ist eben diese, woher diese engen Verbindungen kommen zwischen USA und Saudi-Arabien. Und dann eben auch, das sind eben dann Geschäftsbeziehungen, das sind dann wirklich auch handelnde Familien. Und ob es jetzt die Familie Trump ist, die wir schon erwähnt haben, die schon in den 80ern engste Geschäfte gemacht haben, oder ob es die Familie Bush ist, die zwei Präsidenten gestellt hat, die auch engste Verbindungen haben, Geschäftsverbindungen. Da ist es so, Bush, die kommen auch noch aus Texas, das ist dann so diese amerikanische, diesen ganzen amerikanischen Ölbarone und Ölindustrie, das kommt alles aus Texas. Die Eltern unter euch werden sich noch erinnern, im Fernsehen so Dallas war früher in den 80ern so die Kultserie, ne? Da ging es auch um diese ganzen Ölmagnaten. So. Mittlerweile spielt Texas keine große Rolle mehr als Produktion, aber die Texas Oil Barone ist halt jetzt weltweit unterwegs. Und diese Bush-Familie und auch andere Leute, die in der Präsidentschaft Bush da am Start waren, Rumsfeld, Cheney, das sind alles Leute aus der Erdölindustrie. Und die haben alle ihre Geschäftsbeziehungen nach Saudi-Arabien. Über Jahrzehnte läuft das schon. Ne? Das sind sehr, sehr lukrative Netze, in die auch von außen dann auch keiner so ohne weiteres reinkommt. Ja, das ist eine spezielle Allianz, möchte ich es jetzt nennen, eine ganz spezielle Partnerschaft. Und das ist Geostrategie. Und das Ganze ist noch älter. Das geht noch weiter zurück, weil jetzt sehen wir es von den Amerikanern. Aber etabliert haben eigentlich dieses Bündnis, oder wir können es auch einen Pakt nennen, der ist schon älter. Das geht zurück auf die Engländer. Die Engländer haben das schon gemacht. Die Engländer haben sozusagen schon einen Pakt geschlossen mit diesem Haus Saud, mit dieser Familie Saud. Und die haben auch schon so einen ähnlichen Pakt geschlossen. So, wir garantieren euch Sicherheit, eure Herrschaft. Wir erkennen eure Herrschaft an und wir arbeiten miteinander. Wir beliefern euch mit Waffen und so weiter. Aber dafür müsst ihr auch uns entgegenkommen. Und mit dem Erdöl, das läuft auch schon eine ganze Weile. Es läuft so seit um 1900, glaube ich, wurden so das erste Mal in der arabischen Welt. Zunächst, glaube ich, war es sogar im Iran, wurden eben diese großen Ölquellen entdeckt. Aber vor dem Ersten Weltkrieg war vor allem das Hauptinteresse der Engländer halt ein geostrategischer. Es war der Kampf gegen das Osmanische Reich, was sie halt sozusagen als Gegner gesehen haben. Und dieser Deal, das ist richtig spannend. Der Deal, den die Engländer gemacht haben mit dem Haus Saud. Und dann kommt jetzt noch etwas Neues rein, nämlich der Wahhabismus, diese spezielle Form des Islam. Und das hat eine, wie gesagt, eine geostrategische Bedeutung. Aber das ist genau das Thema, was ich dann beim nächsten Mal weitermachen möchte. Das hängt miteinander zusammen. Also diese Sendung heute und die nächste muss man eigentlich so gekoppelt sehen. Um die Dinge zu verstehen, was ich in der nächsten Sendung spreche, muss man erstmal hier über Saudi-Arabien sprechen. Das ist sozusagen der Einstieg in das Ganze. Diese Familie Saud, das Existieren über dem Gesetz, jenseits von einem Gesetz, der Dekadente bis hin, ja, ich denke, man kann es ja sagen, bis hin zu einem kriminellen Lebensstil. All diese Dinge, wie geht das alles zusammen? Und wie gesagt, wir müssen erstmal das anschauen, um dann zu verstehen, wie sich das geopolitisch einordnet. Das heißt, wir kommen für heute zum Ende. Und ich empfehle euch aber jetzt schon, bleibt dran. In der nächsten Sendung werden wir das noch vertiefen. Und da wird dann das Hauptaugenmerk darauf liegen, auf den Wahhabismus. Den Wahhabismus, was diese besondere Form des Islams, die in Saudi-Arabien und auch in den anderen Golfstaaten, Katar und so weiter, die dort die Staatsreligion ist. Was ist das eigentlich? Das ist nämlich nicht das Gleiche wie in der Türkei oder in Iran. Gut, Schiiten, Sunniten haben wir eh schon gesehen. Aber es ist eine ganz spezielle Form des Islam, die es auch nicht überall so gibt. Und da wissen wir auch heute viel zu wenig. Und das wird beim nächsten Mal das Thema sein. Deswegen, mich freut es, dass ihr jetzt hier so geduldig schon zugehört habt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen so etwas mehr Hintergrund eröffnet, was hier eigentlich auf der Weltbühne passiert, so rund um diese Khashoggi-Geschichten und Saudi-Arabien. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächstes Mal reinschaut, wenn sozusagen die Fortsetzung kommt von dem. Und es ist ein spannendes Thema und es geht da noch tiefer rein. Für jetzt belasse ich es damit. Vielen Dank auch. Bleibt weiterhin uns auch jetzt gewogen. Das ist meine erste Sendung im neuen Jahr. Neujahrsgrüße auch noch, aber ich meine, sparen wir uns diese Formalitäten. Aber würde mich freuen, wenn wir auch in diesem Jahr kreativ sind, wenn uns Neues kommt, wenn da so eine Energie auch ist, so ein Flow. Das ist ja nicht nur auf meiner Seite der Kamera, sondern auch auf der anderen Seite der Kamera. Das ist ja so eine Wechselwirkung. Und das würde mich freuen, wenn das auch in diesem Jahr sehr kraftvoll ist und dynamisch. Und würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin nur wie so gewogen bleibt. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, wenn ihr ein Premium-Abo abschließt oder uns unterstützt, wie auch immer. Also das würde mich einfach freuen, dass da schöner Flow ist, ja, dass das weitergeht in diesem Jahr. Und bin auch sehr zuversichtlich. Also ich habe noch jede Menge so im Gepäck, jede Menge im Hinterkopf an Themen. Und in diesem Sinne, sei für jetzt danke fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine angenehme Zeit und bleibt dran. Nächste Woche kommt die Fortsetzung. Tschüss. Thank you.